Ja, frisch am Morgen. Grüß dich, Renate.
Grüß dich, lieber Tito. Schöner Morgen heute.
Meine erste Frage. Kannst du was darüber sagen, wie sich das Lebensgefühl vielleicht und auch das praktische Leben verändert, wenn sich die Menschen nach innen, nach dem Selbst, zur Quelle hin ausrichten, in welcher Form auch immer?
Ja, ich denke, das ist das Kostbarste an der Ausdrucksform, an Leben so in Verbindung mit der tiefsten Essenz zu führen. Das, was wir Verwirklichung nennen oder Erleuchtung, bedeutet ja im Grunde, identisch zu sein mit unserer wahren Natur, mit unserem tiefsten Ausdruck, mit dem, was immer ist. Und die Öffnung dieser innersten Präsenz, dieser inneren Wahrheit, die eben jenseits und in allen Dingen ruht, ist für mich die größte Kostbarkeit und auch die größte Möglichkeit einer nicht enden wollenden Entdeckungsreise durch ein Leben auf der Erde. Und sie umfasst ja auch diese ganze Vielfalt und Komplexität zwischen dieser phänomenalen Welt und der Vielheit und den Erfahrungen und der Buntheit, den Kulturen, der Verschiedenartigkeit der Menschen und diesen ganz essentiellen, einfachen, schlichten Präsenz, die wir sind, wenn wir das Ewige ausdrücken. Und die das machen können und das machen wollen, ist ja sonst ein sehr starker Beweger, ein Beweggrund für unser Leben. Und das ist das, was das Ich und die Verbindung zur Außenwelt im Grunde was zu ihm gehört, ja, und was uns einfach immer wieder uns identifizieren lässt und eine Identität suchen lässt in der sogenannten äußeren Welt, in unserem Beruf, mit den Arbeitskollegen, in den Liebesbeziehungen. Und ein Leben, was sich am Selbst orientiert, heißt im Grunde ein Leben als Sein. Es heißt im Grunde die Öffnung für die unmittelbare Kraft, die aus dieser Einfachheit, aus der Schlichtheit, der Essenz kommt. Und ich finde das eine wunderbare Möglichkeit, alles zu sein und auch alles auszukosten, was ein Leben auf der Erde, ein Leben auf diesem Planeten uns geben kann. Nämlich das Phänomenale, die Erscheinungen, die Buntheit, die Vielheit zu genießen und gleichzeitig jederzeit verlassen zu können zu spüren, dass es wirklich möglich ist, dass die Feinheit und Verfeinerung der Sinne, die sich entwickeln, wenn ich Welt erfahre, ja, als Baby und in viele verschiedene Formen des Lebens hineinwachse, wie das alles plötzlich zerfällt und unsere wahre Natur sichtbar ist, die gleißende Kraft von unmittelbarer, ewiger Einheit, von Nicht-Verschiedensein, ja, von Nicht-Dualität ist. Und dem zu begegnen, ist eine große Kostbarkeit, weil alles, was vorher kompliziert war und alles, was vorher zu viel war und alles, was vorher im Widerspruch war und alles, was vorher spannungsgeladen war, plötzlich balanciert ist. Das ist plötzlich nicht mehr da. Es löst sich auf wie eine Wolke am Morgenhimmel durch die zunehmende Kraft der Sonne sich auflöst. Und plötzlich ist diese strahlende Einheit, diese unmittelbare Kraft, diese Präsenz des Immergleichen da. Und für mich war die größte Kostbarkeit wirklich die Schlichtheit und Einfachheit, die das in mein Leben gebracht hat. nämlich diese Grundqualität nicht leben als Veränderung, leben als Zunahme an Erfahrung, leben als, was ja auch Spaß macht, in unserer Fähigkeit, Erfahrungen zu analysieren, einzuordnen, daraus Geschichte, Geschichtsbilder zu entwerfen, daraus Identitäten zu entwerfen, wer wir sind als Mensch, wie unsere Gesellschaft ist, wie unsere Gesellschaft sein könnte. Und ich finde es immer wieder bestrickend, all diese Komplexität, die der Mind ja erschaffen kann. Und das innere Bewusstsein, auch der Mind ist ja nichts anderes als inneres Bewusstsein. Und dieser Facettenreichtum, aber auch durch die innere Einheit, die diesen Facettenreichtum ordnet in das, was wir Bewusstseinsströmungen nennen, Trends. Ja. Und ich finde es eben wirklich immer wieder auch lustig, dieses Spiel zu beobachten und auch zu sehen, wie es sich durch mich bricht, durch den Beobachter in mir bricht, in meinem System bricht und jederzeit plötzlich diese unglaubliche Vielfalt zerfällt in der Schlichtheit des Seins. Und alle Identitäten, alle Identifikationen, die in der Projektion auf Welt im Außen aufgebaut werden und die vielleicht Kleider des Ichs ausmachen, lösen sich plötzlich wirklich auf wie eine Dunstwolke und es bleibt dieses wirklich strahlende, ewige Präsenz und diese Glückseligkeit, also diese stille Süße, die auftaucht, wenn plötzlich jede Verschiedenheit Unterschiedlichkeit sich ausgleicht und nur mehr diese reine Einheit ist. Und das Leben aus der leeren Identität, das heißt, die keine Identifikation hat, die keine Eigenschaften kennt, die sich nicht eine Identität sucht im Beruf, in einer Beziehung, in einem Konzept, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, in der Analyse von unserem Leben, sondern die leer bleibt, ja, die nichts ist, ja, die nichts will, die einfach nur durch die Kraft des Seins, die einfach reines Sein, reine Präsenz ist. Das ist eine unendliche Kostbarkeit, die Buntheit der Formen darin verankern zu können und auch zu beobachten, wie die Buntheit der Formen sich entfaltet, gestaltet, Freude hervorruft in der Welt des Dualen, in der Welt der Vielheit, in der phänomenalen Ebene der Welt und wie sie sich wieder stillt. Einfach dadurch, dass das Bewusstsein wie die andere Seite der Medaille, im Sanskrit gibt es ja den Ausdruck Brahman, also Brahman für das höchste Prinzip, für das Absolute, mit den zwei Aspekten, mit dem Saguna, das heißt das sich ausströmende Bewusstsein, was die Vielheit, was schöpferisch wie mit steht, der Bewusstseinskraft, der Projektionskraft, auch der Kraft der Verhüllung, also der Maya formenden Kraft, wie Brahma Saguna sich entfaltet in diesem unendlichen Tanz des Naharaj der Schöpfung und wie die andere Seite sozusagen die Grundlage davon, die Nirguna jenseits der Bewegung, jenseits der formgebenden Prinzipien, das ewig immer gleiche, nicht strukturierte Präsente ist. Und diese Kräfte in das Leben zu bringen und zu spüren, dass die essentielle Seite von uns gar nicht das Hin- und Hergerissensein ist im Hunger, an Erfahrung, in der Freude, an Erfahrung, auch an Betäubung, an Kompensation, an Konfliktbearbeitung, über Ersatzgeschichten. Darin ist ja unsere Gesellschaft, gibt es ja viele, viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, die Highlight-Generation, die nach Zerstreuung guckt oder die Suchtstrukturen, die wir entwickeln, zum Beispiel auch über die Art und Weise, wie wir mit Handy und den wunderbaren Möglichkeiten unseres elektronischen Zeitalters umgehen. Und in all diese Ebenen verlassen zu können und diese essentielle Seite von diesen Formen, nämlich das Nichts, ist, dass keine Definition ist, dass es keine Form gibt. Diese Bewusstseinstiefe als unsere wahre Natur erkennen zu können, ermöglicht uns wirklich, erst das Spiel der Kräfte, das Spiel der Vielheit und auch das Spiel der Vermeidung, ja, uns dem zu stellen, was wir sind, durchschauen zu können und ihn beobachten in der Distanz oder in der Freude am Spiel wirklich mitzumischen, ohne hineingerissen zu werden und ohne uns irgendwo in den starren Formen von Wollen, von Ersatz, fest und ohne festgehalten zu werden in den Formen, sondern in der Gegenwärtigkeit, ja, der inneren Einheit von dem Spiel von Brahma Saguna, von der Schöpfung und das Wissen, dass wir Nirguna sind, jenseits von Bewegung. Und in diesem Wissen einfach gegenwärtig zu sein und zu erlauben, dass uns mal das Spiel der Kräfte hineinreißt und wir uns im Leben verlieren und uns im Genießen, in der Freude verlieren. Und dass es dennoch möglich ist, schlagartig sozusagen mit einem Fingerschnipp, ja, diese Ebenen als Phänomene, als kurzfristige Erscheinungen spüren zu können und dann in diese tiefe Kraft des Immergleichen, mit dieser als diese Kraft des Immergleichen zu sein. Und für meinen Lebensstil, für den Lebensstil dieses Körpers, der hier auf dem Stuhl sitzt, war, glaube ich, das Wichtigste die zunehmende und schleichende Entleerung des Ichs, wo von einem relativen, komplexen Bewusstseinsfeld, was Sehnsucht hatte, Welt zu erklären, Welt zu erforschen, was neugierig war, wie andere Systeme Welt erforschen, Welt sehen, auch andere Wesensformen wie die Tiere zum Beispiel oder die Natur Welt wahrnimmt, wie sie ihre Lebendigkeit finden, wie ihr Wesen ist, zu merken, wie so ganz schleichend und still und unbemerkt diese Komplexität des Bewusstseins immer mehr ausgehöhlt wurde. Und damit auch das Ich, ja, was darin befangen war, was seine Freude an dem hatte, plötzlich immer leerer wurde, wie eine dünne Haut. Ja. Und so dass sowas wie ein Gleichklang über die Möglichkeit des Gleichklangs von Gefühl und Leben, das heißt über den Wunsch, dass das Leben stiller wird und über die Suche nach der inneren Einheit, sowas wie eine permanente Gleichförmigkeit, so ein Grundton, wie ein Om oder die Stille hinter dem Om als Grundebene aufgetaucht ist, die das Lebensgefühl ausmacht. Und das heißt natürlich nicht, dass keine Handlungen, keine Erfahrungen, keine inneren oder äußeren Ereignisse mehr auftauchen, aber das Erleben, ist nicht mehr in der Lebendigkeit, die durch die Identifikation, durch die Freude und durch das Wollen dieser Handlungen oder dieser Ereignisse passiert, sondern sie liegt in dem, was dahinter ist. Sie liegt in diesem, was sich nie verändert und in dieser Einfachheit, die einfach immer da ist, unverändert und die alles letztendlich sich einebnen lässt und unbemerkt gleich macht. Die Verschiedenheit wird zur Einheit. Und dieses Leben, dieses Lebensgefühl, immer da zu sein, wo ich bin, ja. Diese leere Identität als Kern dieses Körper-Geist-Systems zu spüren und damit zu sein, ununterbrochen, permanent, öffnet ein sehr einfaches, schlichtes Leben mit einem tiefen Gefühl von zufrieden sein oder befriedigt sein, auf eine positive Weise bedürfnislos zu sein. Es ist, wie es ist und es ist sehr gut so, wie es ist. Es fehlt nichts. Ja, das ist die Sättigung, das Satt, die Sattsein mit sich bringt. Und wo ich ja zu einem anderen Zeitpunkt gesagt habe, was unsere Körper können, nämlich dass selbst die Körper sich sättigen können, weil sie Teil dieser permanent seienden Kraft, die sich aus dem Absoluten ergibt, weil die Körper Teil dieser permanent schwingenden Kraft sein können, weil unsere Körper darin auftauchen und nicht nur als Körper, als Materie sind, auch nicht nur als tanzende Frequenz Felder sind, wie es die Quantenmechanik oder die moderne Physik beschreibt, sondern dass wo wir Frequenz, da wo wir Vielfalt von Frequenzen sind, dass diese Frequenz sich sättigt durch dieses Wissen Sat Asat, sein, nicht sein. Und die essentielle Wahrnehmung, nicht in dieser Bewegung von Sat, Asat, sein, nicht sein liegt, sondern in dem Unbewegten, in der unbewegten Grundlage, auf der überhaupt erst Sat sein und Asat, nicht sein, entstehen kann. Und das bewirkt in einem Körper dieses Lebensgefühl, was eine tiefes Ja und eine tiefe Übereinstimmung mit allen Formen des Lebens, die im Alltag auftauchen und die auch in der Gesellschaft als Entwicklung auftauchen. Ein tiefes Ja auch zu Dingen, die das Ich oder das reflektierende Bewusstsein, das analytische Bewusstsein nicht schön findet als Trend. Zunehmender Stress in Berufen und Entleerung von Wertigkeiten, von Sinnhaftigkeit und so. Das Verharren in dieser Einfachheit, die automatisch in unserem System ist, wenn unser Leben sich ausrichtet am Absoluten, sich spiegelt im Absoluten und wir aus unserer wahren Natur heraus eben sind und Lebensformen aus unserer wahren Natur, aus den Seinsebenen auftauchen und keine Identifikation mehr ist, sondern leere Identität als Kern eines Systems, da ist dieses totale Ja, dieses absolute Ja zu dem, was auch immer ist, möglich und auch die Liebe zu all dem, was da an Formen sich entfaltet. und einfach zu leben in so einer komplexen und interessanten und schwierigen Welt, finde ich, ist ein großes Gut. Und das ist für mich der Hauptgrund, nach Verwirklichkeit zu nach Verwirklichung zu streben oder das als Wert in mir immer wieder auch zu suchen und auch zu auszustrahlen und zu vermitteln, weil das die Essenz von Leben überhaupt ist für mich.
Könnte man sagen, dass in der Ausrichtung auf Stille und Sein, auf reinem Sein, dass praktisch dadurch automatisch die nicht funktionellen Gedanken abnehmen oder runtergefahren werden? Oder ist es einfach, dass die nicht funktionellen Gedanken genauso auftauchen, aber ihr Gewicht verlieren, weil keine Identifikation mehr damit ist?
Also ich kenne beide Zustände. Das, was du beschrieben hast, dass Gedankenfetzen, Gedankenformen auftauchen und sie nicht stören, kenne ich oft als Übergangsphase von einem Zustand des Verharrens, der Bezugslosigkeit in einen Zustand von Bezug. Also ich gehe aus der meditativen Haltung, die ich habe, wenn ich jeden Morgen in meinem Haus verbringe, raus, um in die Stadt zu gehen, um Menschen zu treffen, Gespräche abzumachen. Dann da in diesen Übergängen zur phänomenalen Welt oder wo sich der Körper oder auch das Bewusstsein projiziert in den Teil von innerer und äußerer Wirklichkeit, die halt unseren Alltag, unser Alltagsleben ausmachen. Da ist es natürlich, da ist es oft so, auch wenn das Bewusstsein sich dann zurückzieht, wieder aus so einer lebendigen, nach außen ausgerichteten Phase in die innere Lebendigkeit, die ganz schlicht wird. Da empfinde ich das oft als Zwischenform. Die Grundausrichtung von dem Bewusstseinszustand meines Systems ist eher das Letztere, Gedankenlehre. Und dass es selten ist, eigentlich nur, wenn das System sich in Resonanz zu anderen Welten begibt, wo dann diese Dualität auftaucht und die sich dann eben, die dann ihr nicht duales Gesicht zeigt. Das heißt, plötzlich tauchen in meinem System Gedankenimpulse auf, wo das im Grunde kein Unterschied mehr ist, die Impulse und Gedanken des anderen sein können oder die Grundenergie. Und der Beobachter in mir weiß das, dass das jetzt da ist, weil es das ist, was ich zeigen will. Und was auf einer tieferen Ebene der Einheit von zwei Systemen, was da gelenkt wird, ja, wo dann, was dann Thema von einem Gespräch wird oder von einer Heilbegegnung oder von was, was wir zusammen organisieren müssen und so weiter. Aber Gedankenlehre gehört für mich zu der tiefen Verankerung unseres Minds oder der konzeptuellen Bewusstseinsebenen, die wir ja haben, wenn wir mit interagieren mit der Welt oder den Phänomenen der Welt, die Gedankenlehre gehört im Grunde als Gleichklang, als da, wo alle Gedanken auch leer sind und verschmelzen, als Grundkraft eigentlich immer mit dazu. Also wenn ich nicht bezogen bin, wenn mein System auf nichts bezogen ist und es ist eigentlich immer der Fall, dann ist dieser Raum wirklich gedankenleer und aus dieser Leere, aus dieser Stillung, das meint, das ist das, was ich als Ewigkeit empfinde. Also dass Ewigkeit einströmen kann, auch in ein Körper-Geist-System. Sobald Ewigkeit präsent ist, ist Ungebundenheit und Nicht-Verbundenheit da. Weil Ewigkeit ist Ewigkeit und Ewigkeit ist diese Leere. Es ist einfach reine Präsenz. Und in ihr tauchen dann eben auch Impulse auf oder Gedankenformen oder die sich eben nach außen projizieren, zu einem Gespräch führen, wie jetzt zwischen uns. Und was ich aber, mir mit den Jahren immer deutlicher geworden ist, dass es nicht aus einem Fokus kommt, der denkt. Es ist eher Sprache, die entsteht. Es sind Worte, die aus einer tieferen Ebene entstehen, auch aus einer unmittelbaren Einheit von zwei Systemen, die einfach eins sind auf einer tiefen Ebene, die im Sein sind. Und da gibt es ja kein Ich und Du, aber im Sein taucht Ich und Du auf und entfaltet sich dann als Teil von Schöpfung. Und für mich ist diese Gedankenlehre als permanent Seiendes sozusagen immer als Grundton da.
Würdest du sagen, es ist eine Grundtendenz des Lebens, beziehungsweise das Leben hat Spaß an kleineren und größeren Dramas, oder entsteht diese Sicht, dass das Leben Spaß an Dramas hat, nur durch die Identifikation, also nimmt die dieses Geschehen eben oder Sehen von Dramen im Leben, nimmt es ab, wenn man sich zur Stille und Leere hinwendet?
Das nimmt enorm ab. Und der Kern ist, was du sagst, also im Grunde die Identifikation, diese Aushöhlung des Ichs, dass das Ich nur noch eine funktionale Haut ist, was halt Handlungen tätigt, aber nicht mehr identifiziert ist mit diesem oder jenem, führt im Grunde dazu. Die innere Einheit, die ja auch in einem Drama ist, wird dann plötzlich die Brille. Vorher war das Zerrissensein oder das Drama und die dramatische Energie, die immer in Resonanz zum Ich ist, die immer in Resonanz zu einem Mind, zu einem Bewusstsein, was sich identifiziert, was etwas will oder etwas nicht will oder an etwas leidet, weil es denkt, das ist jetzt schlimm. Es ist ja auch so, dass eben die Ebene in uns, die menschlich ist und sich projiziert auf ein anderes System, zum Beispiel auf eine Katze oder auf einen Hund, auf einen geliebten Menschen, das schafft natürlich Leid in dem Moment, wo ich festhalten will und in seiner Präsenz bleiben will, aber derjenige oder dasjenige verlässt den Körper. Und so entsteht Leid. Das heißt, es gibt auf der Erde, also das Drama gehört schon auch mit per se zur Substanz, zur substanziellen Seite, zu dem Stoff, aus dem Dualität, zum Beispiel Geist-Materie, die Erscheinung von Materie. Und wir wissen ja nun alle, dass Materie nicht wirklich existiert, sondern dass im Grunde alles Frequenzbrechungen sind in Raum und Zeit. Dass alle Objekte in strukturellen Raum-Zeit-Koordinaten erscheinen und letztendlich sich sowohl die Raum-Zeit-Gitter als auch die Objektstrukturen auflösen können und wir dann vielleicht in einem Bewusstseinsstrom, der raumzeitlich nicht geordnet ist und der nicht durch die Präsenz von Objekten eine Struktur gewinnt. Wir wissen aus der Quantenphysik, dass das wirklich auch eine Wirklichkeitssicht ist und dass das ein Stück Wahrheit ausmacht in Bezug auf unsere dritte Dimension. Aber dass die Identifikation halt mit dem Spannungsverhältnis zwischen Geist und Materie, was wir als tiefe Dualität empfinden, ja, die schafft die Dramen, ja, die schafft eben die ganze Polarisierung, die darin liegt, eben Armut und Reichtum, Auseinandersetzung um die Grundlagen des Lebens, um Ressourcen, ja, und wie Wasser oder eben Geld und sonst was. Diese ganze Auseinandersetzung, auch das, was eben zu unserem Ich gehört, Überlebensmechanismen, das ist im Grunde Teil der Bewusstseinsentfaltung, die zum Planet Erde gehören, und zwar zum dreidimensionalen Gesicht des Planet Erde. Und die Identifikation ist der Kern, die Identifikation mit der Dualität, dass wir dem aufsitzen, ja, dieser Maya, ja, dass wir dem aufsitzen und denken, wir sind getrennt, da gibt es einen getrennten Körper und das ist was anderes als ein Energiefeld, ja. Dass wir die innere Einheit nicht verstehen können, wenn wir nicht tiefer gehen und wenn wir und nicht nach innen gehen, da wo sie ist, zu finden, ist am leichtesten. Ja, oder man kann natürlich auch über ein Buch nach innen gehen, was uns lehrt. Aber das Drama entsteht durch die Identifikation und dass wir etwas als wirklich ansehen, was letztendlich so nicht existent ist. Nämlich der Bruch, die wirkliche Getrenntheit zwischen Geist und Materie oder zwischen Reich und Arm oder zwischen einem reichen und einem armen Leben oder zwischen Hass und Liebe. Ja, all da, wo wir in Polarisierungen gehen, all da, wo wir in Schmerz gehen über Polarisierungen, ist Identifikation mit im Spiel und ist eine falsche Vorstellung von Wirklichkeit mit im Spiel. Nämlich, dass Wirklichkeit eben dual, als dual erscheint in dieser Dimension.
Könnte man sagen, dass für Tiere oder sogar auch für Pflanzen, da passiert ja auch Geburt oder Entstehen und Erblühen und vielleicht irgendwann ist aber auch da Krankheit oder irgendwann Tod und Vergehen. Könnte man sagen, das ist nie dramatisch, weil keine Identifikation da ist?
Also ich vermute das, ja. Ich vermute das. Das heißt nicht, dass keine Empfindungsfähigkeit da ist. Also Empfindungsfähigkeit, finde ich, ist sehr stark bei Bäumen da oder auch bei Pflanzen, zum Beispiel bei meinen Kletterpflanzen. Die gehen nun zum Licht, die rollen sich ein, wenn eine Pilzkrankheit im Anmarsch ist. Also da Empfindungsfähigkeit ist da, aber ich glaube nicht, das weiß ich natürlich letztendlich nicht, aber ich glaube nicht, dass das dramatisch ist, weil da keine Identifikation, keine Vorstellung, wie etwas sein sollte, mit im Spiel ist, wohl aber Empfindungsfähigkeit auch bei Tieren. Ja. Das wissen wir ja alle, wie stark Tiere mitfühlen und wie stark sie sogar an unsere Gefühle auch angebunden sind. Und das hängt nun wirklich, aber da sind dann Aspekte, da spielt dann wieder die Beziehung von Mensch und Tier, von Mensch und Pflanze eine Rolle und die innere Einheit, die dieser Beziehung zugrunde liegt. Ja, nämlich, dass ein Tier nicht mit uns leben würde oder die Pflanzen nicht mit uns leben würden, wenn nicht sie letztendlich durch die Sehnsucht des Lebens nach der Vielheit und die Sehnsucht des Lebens, sich selber in verschiedenen Formen auch auszudrücken und sich zu erkennen, wie immer diese Bewusstseinsebene aussieht, ob es sowas wie ein unmittelbares reines Sein ist, wie bei einem schlichtes Sein, wie bei einem Baum, oder ob so etwas Komplexes ist, wie ein menschliches Bewusstsein, was sich selbst zum Subjekt machen kann und was sich selber erkennen kann, ja, indem sich nachdenkt über sich selbst und so natürlich die Dramen und alle möglichen Geschichten kreiert, ne, und schon eine sehr komplexe Welt erschafft, die im Grunde eine feinstofflich-mentale Welt ist und eine emotionale Welt ist.
Könnte man salopp sagen, dass ein Tier, was sehr mit Menschen lebt oder vielleicht auch eine Pflanze, die in einer Wohnung ist und von den Menschen viel beachtet wird und so, dass die sich in die Aura mit einklinken?
Ja, es ist ein Bewusstsein. Also die Pflanze sagt, hier Wasser, jetzt ist Wasser dran. Oder du hast mich überdüngt. Oder also diese, es ist sogar so, und das ist, zeigt eben, dass wir letztendlich ein Bewusstsein sind und keine Trennung von Tier und Pflanze, sogar bei Objekten. Also das ist oft so, dass ich was anstelle, einen Kuchen im Ofen habe oder eine Kartoffel aufsetze und dann dann an den Computer gehe und das vergesse. Und plötzlich taucht das in mir auf. Das heißt, es gibt eine innere Einheit. Der Kuchen ruft sozusagen, wie bei Frau Holle, die Äpfel, schüttle mich, schüttle mich. Das sind ja auch, also das ist diese innere Einheit, ja, dass letztendlich die wir eine Substanz sind. Und dass selbst die Objekte und natürlich auch andere lebende Wesen, wunderbare Wesen wie die Tiere oder die Pflanze, wirklich Teil, dass wir Teil eines Bewusstseins sind. Und dass natürlich die Systeme da eine Interaktion ist, also zwischen Pflanzen und Menschen auf jeden Fall. Wir können das miteinander kommunizieren. Das hat ja, also seit Findhorn hat es ja die ganze Welt erschüttert. Ja, auch viele Menschen, die mit Landwirtschaft und Ökologie zu tun haben, sind ja dahin gereist, weil Eileen Kelly und ihr Mann ja auf Sandboden die unglaublich fruchtbarsten Gärten gezaubert haben mit allen möglichen Gemüsesorten, nur durch Kommunikation mit dem Bewusstsein, was da vor Ort ist. Also mit dem Vertrauen, dass wir ein Bewusstsein sind und wir in der Lage sind, in der Idee, dass wir das menschliche Bewusstsein, selbst in der Idee, dass wir menschlich so anders ist als das Bewusstsein der Pflanze, die alleine, die natürlich durch Herzliebe, alleine, dass wir dieses Konzept, wenn wir dieses Konzept loslassen, dass menschliches Bewusstsein zu anders ist als das Bewusstsein einer Pflanze. Alleine, wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass da eine ganz spontane Kommunikation ist, so spontan wie sich unsere Körpersysteme, auch jenseits der Worte, auf ganz natürliche Weise immer austauschen und wir mit weit mehr Sensoren kommunizieren und uns wahrnehmen und deshalb viel mehr voneinander verstehen, als wir es je über Worte machen könnten. Ja, wenn wir diese Möglichkeit auch mit Pflanzen und Tieren in Kontakt, also in Betracht ziehen, dann können solche Wunder entstehen wie in Findhorn. Und wo ganz klar ist, dass nicht die Materie ausschlaggebend ist für Wachstum, sondern die Art und Weise, wie Systeme, wie offen Systeme füreinander sind, wie Systeme miteinander kommunizieren. Und wenn da Vertrauen ist in die Einheit und wenn ich frage, was brauchst du, was willst du, wie es in Findhorn passiert ist, wächst plötzlich nicht nur Strandhafer, ja, sondern auch Kartoffel. Und es kann eine lebendige, in Dünen eine lebendige Gemeinschaft entstehen.
Wie ist es mit von Menschen geschaffenen Apparaten, Geräten? Also Beispiel jetzt mein Computer, normalerweise macht er brav seine Arbeit, aber ich will sag mal außer Haus gehen und habe nicht mehr so viel Zeit, denke aber, ach, das mache ich jetzt noch schnell. Und da ist dann auch vielleicht bei mir eine gewisse Spannung, klappt das jetzt, das noch schnell zu machen? Mhm. Und genau dann funktioniert der Computer nicht in der gewohnten Weise. Ja. Also als wenn er diese Spannung oder Aufgeregtheit mitkriegen würde.
Ja.
Ja, siehst du da auch irgendwie eine Verbindung, ein Einklinken oder?
Ja, ich denke, dass es nicht wirklich Materie gibt, ja. Sondern dass so wie wir subatomare Speicherflächen sind letztendlich, unser physischer Körper, ja, und in unserer wahren Natur nichts geboren worden ist und wir nicht existieren in der Form, so ist es mit dem Computer auch. Auch der Computer ist im Grunde ein Frequenzfeld, ja. Auch der Computer ist subatomaren Gesetzen unterworfen, auf vielen Ebenen, nicht nur jetzt auf der Chip-Ebene. Und natürlich kommunizieren wir auch. Und ich kenne das auch, dass ein Computer plötzlich aussetzt. Ich kenne auch, dass jahrelang gar nichts war. Und dann plötzlich ein paar Wochen lang ständig irgendwas ist, wo der Internetzugang dann kollabiert oder manchmal, also manche haben wir das erzählt, manche Menschen erzählen das ja auch von ihren Waschmaschinen oder ne, dass das letztendlich sind alle Objekte, mit denen wir leben, also auch die Äußeren, auch die Dinge, die wir ästhetisch schön finden, die in Räumen sind oder die zu uns kommen, die wird beschenkt gekommen, Figur oder ein Bild oder Fotos, sind Teil unserer Bewusstseinswirklichkeit. Es ist eine Synchronizität da zwischen innen und außen. Es gibt einen Gleichklang von Gefühl und Leben. Und es gibt ganz sicher einen Gleichklang von den inneren Ereignisebenen, den inneren Bewusstseinsebenen und der äußeren Objektwelt. Und letztendlich sind alle Objekte, alle Gegenstände, die in unserer Wohnung sind, spiegeln uns auf einer bestimmten Ebene. Entweder sie spiegeln einen Teil unserer Vergangenheit, unserer Lebensgeschichte, aber auf jeden Fall sind sie Frequenzbrechung, ja, und sind im Grunde genauso wie wir nicht wirkliche Objekte, feste Objekte, sondern sind im Grunde Frequenzwellen, die ganz viel Leere haben. Ja, so wie wenn wir uns mit einem bestimmten Mikroskop, mit einem Spezialmikroskop der Materie nähern, öffnet sie und wird plötzlich lebendig. Und wir haben in ihm Frequenz, Frequenzbrechung und wirkliche Leere mit EE. Und ja, das vergessen wir natürlich im Alltag, weil wir denken, wir wohnen in festen Häusern und da steht ein fester Herd und unser Computer ist was Festes. Aber letztendlich können wir das Ganze auf eine dreidimensionale Schwingungsflächen, auf dreidimensionale Bewusstseinsfelder, Matrixebenen reduzieren. Ja. Und unser Bewusstsein kann gleichzeitig in allem schwingen. Ja. Das ist ja die Definition von universellem Bewusstsein. Und das ist da, wo wir Leere begegnen und das ist da, wo wir uns als Leere der Vielfalt begegnen und das ist auch da, wo Verantwortung entstehen muss in jedem einzelnen System. Im Verstehen, dass wir universell sind, ja, und dass Verantwortung immer bedeutet für das Ganze und als Ganzes da zu sein. Wenn ich verstehe, dass mein Lebensausdruck nicht primär individuell ist, dass das nur eine relative Wahrheit ist, dass das eine vordergründige, eine oberflächliche, eine phänomenale Wahrheit ist, dass mein Wesen als schöpferischer Ausdruck universell ist und das Bewusstsein im das macht universelles Bewusstsein aus, eben seinen Fokus gleichzeitig in allem, was in Existenz ist, hat. Ja. Und da, dass dieser Fokus nicht nur diese vielen, vielen unterschiedlichen Formen als solche erhält, sondern auch gleichzeitig leer und identitätsleer ist, das heißt nicht identifiziert ist mit einer Form, sondern alles in einem, also das eine Bewusstsein, das eine Auge in allem ist. Ja, das ist eine universelle Ebene, die überhaupt erst in der Lage ist, quantenmechanisch die Welt zu strukturieren. Das heißt, erst der Bewusstsein, dieser Bewusstseinskern, erst dann, wenn diese Gleichförmigkeit des der universellen Bewusstseinsebene gleichzeitig in vielen Formen als Einheit zu erscheinen, erst wenn das kippt in einem Fokus von Zeugesein, von Gewahrsein, können Quantenwelten strukturiert werden. Es passiert Schöpfung. Wird aus dem Unglaublichen, aus dem Potenzial, aus dem virtuellen Raum, ja, projiziert sich dann eine Form und nimmt dann Gestalt an und erscheint als Materie. Und so ist dann Oberflächenstruktur das Phänomenale, die Erscheinungswelt und die Tiefenebene, die Einheit, die universelle Präsenz. Ja, so gehört das zusammen. Und das finde ich, da sind wir noch in den Kinderschuhen im Moment auf Planet Erde im Verstehen, dass jedes System in seinem Handeln und vor allem in seinem Denken das Ganze wirklich auch beeinflusst. Ja. Und wenn wir mehr auf die universelle Ebene gehen, dann verlassen wir die Identifikation mit einer Besonderheit. So wie wir in einem anderen Interview gesagt haben, die Gewalt entsteht auch durch eine Überidentifikation mit einer Sache, mit einem Konzept, mit einer Idee und einer Abwertung von einer anderen Sache, von einer anderen Kultur, von einer anderen Idee. In dem Moment, wo ich diese universelle Bewusstseinsebene halte, ist alles gleich gut. Ja, und dann kann das Verstehen, dass alles aus einem erscheint und nur als Besonderheit Gestalt annimmt, ja, und dass dann erst die Identifikation mit der Besonderheit einsetzt und dann entstehen diese Dramen. Wenn ich das zurückverfolgen kann, universelle Ebene in mir lebendig wird, dann erscheint auch die Verantwortung als Liebe zu allem und erscheint auch die Notwendigkeit, bestimmte Kontrollmechanismen im Hinblick auf Negativität, auf destruktives Denken. Das alles sind Samen von Gewalt und die schwingen ja schon so stark in der Lebensgeschichte von Planet Erde und in der Kulturgeschichte mit und letztendlich erscheint eine tiefe Ebene von Verantwortung mit dem Verstehen, dass wir universell sind und universell kreatives Bewusstsein und kreative Masse die Formen gebiert.
Du hast eben Trends erwähnt, also die so auftauchen, vielleicht erst in einem Land oder vielleicht gleichzeitig sogar in verschiedenen Ländern und die sich dann so durchsetzen. Kannst du was zu dem Phänomen sagen, wo die herkommen oder ist das einfach die Kreativität des Lebens, die sich da ausdrückt oder ja, was kannst du dazu sagen?
Oh, ganz sicher ist es die Kreativität des Lebens und aber auch Bewusstseinsbewegung, was im Grunde in Einheitsfindung ist. Es ist ja sozusagen, bevor Trends sich zeigen, Trends brechen sich ja in individuellen Bewusstsein und zwar in vielen individuellen Systemen. Dann ist es erst ein Trend, wenn viele dem folgen und es ist natürlich ganz klar, dass das etwas ist, was dran ist. Ja, dass das etwas ist, was sozusagen ein Same, der aufgehen will. Ja, und der bestimmten Zyklen entspricht, so wie das Frühjahr oder der Sommer bestimmte Zeitzyklen sind. So ist es auch so, dass bestimmte Trends im Grunde eine Einheitsfindung, die Einheitsbewegung des Bewusstseins ausdrücken, um einem die innere Kraft, die innere Einheit eines Samens, eine Grundkraft eben auszuleben, auszudrücken. Ja. Also für mich ist das im Grunde eine der Möglichkeiten, für das menschliche Bewusstsein dann, wenn es in Avidya, in Abspaltung ist, das heißt gerade nicht damit beschäftigt, seine wahre Natur seine wahre Natur zu sehen und zu leben, sondern eher damit beschäftigt ist, in die Abspaltung, in den Lebensformen, im Spiel des Lebens zu verlaufen. Für mich ist das eine Möglichkeit, Einheit zu empfinden, ohne die Vielheit aufgeben zu müssen. Also ohne diese Einfachheit des Seins als wahre Essenz lebendig werden zu lassen, sind Trends für mich die Sehnsucht der Einheit des Bewusstseins nach sich selber, aber in einer Ebene, wo halt die Vielheit das Sagen hat. aber wo ich eben mich freue an oder das zu einem Trend zu gehören, das oder mich einer Gruppe anzuschließen, einer Gemeinschaft, einer Bewusstseinsform anzuschließen, die gerade viele machen, was weiß ich, die Haltung des Feierns oder sich über den übers Internet zu verabreden und sich da und da zu treffen. Ja, es geht im Grunde immer der Teil von uns, der sich als abgetrennt wähnt, ja, bringt immer viele Formen hervor in irgendeiner Weise die Einheit, die unsere wahre Natur ist, dann doch wieder zu lebendig werden zu lassen und die Sehnsucht, ja letztendlich nicht getrennt zu sein, ist in allen Systemen da und drückt sich eben auch in dem Wunsch zu einem, also in der, sozusagen in der Trendgestaltung oder in dem Wunsch zu einer bestimmten bestimmten Lebensart jetzt mitzutragen aus. Auch da bei Trends ist es ja sehr deutlich, dass erst die Bewusstseinsform ist. Ja, und dann wird sie lebendig oder wird sie gelebt durch Menschen, durch Persönlichkeit, durch Körper-Geist-Systeme.
Kontakte zu anderen Menschen, also man sagt ja, soziale Kontakte können nährend sein, können aber auch eine Ablenkung sein. Wie spielt das zusammen? Wo ist die Grenze? Wann kann das kippen?
Im Grunde kippt es schon da, wo ich die innere Einheit mit dem anderen nicht mehr fühlen kann. Und die innere Einheit mit dem anderen ist immer in mir. Und wenn ich die innere Einheit mit dem anderen nicht mehr fühlen kann, dann kann es sein, dass ich mich verlaufe, also dass ich mit dem anderen identifiziert bin und dann diese Trennungsgeschichten anfangen. Also der ist besser als ich oder er lehnt mich ab oder ihm ist nicht so viel gelegen einer Beziehung wie mir. In dem Moment, wo ich im Grunde das Duale, wo das Duale, das Ich-Du in der Beziehung sich verselbstständigt und ich den Fokus einer Beziehung nicht mehr in mir habe. Das heißt, wo ich nicht mehr beobachte oder nicht mehr weiß, wo ich es gerade vergesse, dass ein Beziehung letztendlich eine spontane Bezugnahme auf den anderen ist und die kommt von innen. Ja. Und von innen ist auch die Einheit mit dem anderen. Die kann im Außen nur passieren auf einer Ebene der Vereinbarung, dass ich sage, lass uns heute Abend da und dahin essen gehen oder lass uns zu Hause bleiben. Diese Einheit ist erfordert auf der Ebene der Dualität, erfordert eine Absprache, Verträge und so weiter. Aber es gibt eine viel kostbarere Ebene und das ist da, wo ich bin. Wenn ich dieses einfache Sein ist immer ohne Bezug und beziehungslos und umfängt dennoch immer den anderen. Das ist immer das, wo der andere auch ist, ohne dass der andere anders ist. Weil das ist ja Einheit. Und aus dieser Einheit, und die finde ich natürlich, wenn ich da bin, da verharre, wo ich bin. Und wenn das die Grundkraft von meiner Bezugnahme auf den anderen bleibt, dann anerkenne ich, dass etwas stärker ist, als dass ich und das Du, die miteinander Beziehung spielen, nämlich die innere Einheit von dem Ich und dem Du. Und dass sie letztendlich zum Beispiel die Impulse gibt. Und das ist das, was ich eine authentische oder eine wahrhaftige Beziehung nenne, dass die Beziehung so sein darf, wie sie ist und ich kann beobachten, ob sie mir so gefällt oder nicht. Ich kann unter Umständen aus der Ich-Ebene Reaktion, also handeln, oder ich kann im Beobachten bleiben. Es ist ja wirklich oft so, dass mit der Ausrichtung auf das Selbst, wenn das Sein die Grundkraft wird in unseren Systemen und nicht das Wollen, dann nehmen Beziehungen auch eine andere Qualität an. Das heißt, ich will nicht etwas von dem anderen, sondern ich bin mit dem anderen. Und ich anerkenne, dass aus einer tieferen Ebene, nämlich da, wo wir eins sind, entsteht, wie oft ich mit dem anderen Kontakt habe und welche Kontaktform und ob das dem Ich gefällt oder nicht, ist nicht wesentlich, weil es kann durchaus sein, dass mit der Ausrichtung von einer Person in einer Familie auf Verwirklichung oder auf die Stille, einfach durch regelmäßige Meditation am Tag, und verändert sich das Grundgefüge, die Energie, die Familiensuppe. Und es kann zum Beispiel sein, dass es wichtig ist, dass das, was vorher scheinbar Harmonie ist, war, aber eigentlich eine Identifikation mit dem anderen, jetzt auseinanderbrechen muss. Das ist Heilung, das ist Selbstfindung, das ist ein Teil Selbstbestimmung. Ja. Und es kann zum Beispiel sein, dass zwischen mir und meinem Bruder plötzlich eine kühle Phase ist. Die Distanzphase. Warum? Weil er vielleicht in seinem System an einem Punkt ist, wo Abhängigkeiten, die passiert sind zwischen ihm und mir oder zwischen mir und ihm, aufbrechen wollen, damit die Bezugnahme in sich freier wird. Oft nehmen Beziehungen ja durch so gewohnte Strukturen, ja. Ich bin gewohnt, der andere reagiert immer so, wenn ich das mache. Ja, oder ich möchte das und das von dem anderen möglichst immer so haben. Und es funktioniert natürlich nicht. Leben ist Fluss, Leben ist kreativ und Bezugnahme ist ein Teil eben der Grundkraft des Bewusstseins, das sich projiziert, also auf den anderen. Und der Schlüssel ist wirklich, und je mehr wir in unser Leben eben die sich in der Stille spiegelt oder je mehr wir unsere wahre Natur, nämlich dass wir Ewigkeit sind und absolute Einheit sind, je mehr wir das in unsere Körper lassen, in unser Alltagsleben lassen, in unser Denken und Fühlen lassen, desto selbstverständlicher ist es, dass das, was uns auf der Ich-Ebene oft als schmerzhafter Bruch erscheint zum anderen, der zieht sich von mir zurück. Oder gestern hat sie mich noch zur Begrüßung umarmt und heute winkt sie nur. Ja. Das, was wir als Brüche sehen auf der Ich-Ebene, erscheint als einfach Impuls, der aus der Einheit, aus der inneren Einheit kommt. Und ein Leben aus der Einfachheit des Seins ist ein Leben, was auf einen ununterbrochenen Bezug auf den anderen ja gerade verzichtet. Sonst wäre es kein einfaches Sein. Sonst wäre es ein ich bin mit dem anderen. Sonst wäre das Ich bin nicht reines, leere Identität, nicht reines, nicht definiertes Sein, sondern dann wäre das Ich bin definiert wie ich bin ein Wir. Ich bin mit dem anderen. Ja. Das heißt, wenn ich ein einfaches Leben, ein Leben aus der Einfachheit meiner wahren Natur lebe, dann ist da potenzielle Beziehungsvielfalt und auch Flexibilität und Kreativität als Potenzial, aber eigentlich ist nichts. Und Beziehung taucht aber auf, wenn der andere in dem Moment, wo der andere mich anruft oder in mein Zimmer kommt oder was von mir will. Da taucht Beziehung auf und da taucht auch mein authentischer Impuls. Ja, wie ich auf der Ich-Ebene das gerade empfinde und fühle und wie ich da einsteige und ob ich offen bin oder ob ich mich abgrenze. Und da steigt auch die Fähigkeit auf, wahrhaftig zu sein mit dem anderen. Und das heißt Ja und Nein zu sagen. Und es steigt vor allem die Fähigkeit auf, wahrhaftig zu sein mit mir. Das heißt, dass mein System fühlt, jetzt ist es Zeit, das Kaffee trinken oder das Tee trinken zu beenden. Ja, jetzt spüre ich, dass ich Energie verliere oder jetzt spüre ich, dass es gesättigt ist, die Situation gesättigt ist. Und diese Fähigkeit aus der Einheit, und es ist dann genauso wahr für den anderen, unabhängig davon, ob er es im Ich wahrnimmt. Aber wenn der Impuls sehr klar ist und in dir auftaucht, kannst du, je mehr du verstehst, dass die Fülle also die Kontaktvielfalt oder die Form des Kontakts aus der Leere entsteht und wieder zur Leere wird, je mehr ich aus der Einfachheit des Seins Beziehungen zulasse und auch die Kreativität von Beziehungen zulasse, desto sensibler bin ich für die inneren Impulse. Und es ist nicht mehr das Machtstreben. Ja, ich will bestimmen über den anderen oder ich will was haben vom anderen, sondern es ist mehr die Achtsamkeit, was stimmig ist. Und ich achte deshalb auch meine Wahrhaftigkeit, meinen authentischen Ausdruck in der Situation und stehe vielleicht mitten im Gespräch auf und sage, jetzt muss ich gehen. Ja. Oft ist es so, dass manchmal im Satsang auftaucht die Tatsache, dass je stiller wir werden, und je stärker sich unser Leben aus dieser Einfachheit, aus dieser einfachen Kraft des So-Seins entfaltet, dass das oft eine Phase von Einsamkeit oder von ich bekomme nicht Kontakt zum anderen oder da ist kein Impuls, mit dem anderen zusammen zu sein. Und das hat oft damit zu tun, dass vielleicht in diesem System wirklich die Leere und die Einfachheit sich tiefen will. Und dass zu viel Projektionsflächen bisher nach außen gerichtet waren. Ja. Und das kann eine Sache sein, wo das Bewusstsein sich sozusagen die Resonanzen erstmal zurücknimmt und um die eigene Achse ja, wickelt. Und mehr ein Empfinden bekommt für das, was ich bin, als Abstraktes, nicht als Persönlichkeit, sondern für diese Seins, ich nenne es jetzt mal Seinsqualität. Ja, das kann sein oder es kann Einsamkeit wirklich auch auftauchen, wo in einem System, wir sind ja sehr unterschiedliche Systeme, die Stille als Entgegengesetztes zu der Fülle des Lebens verankert ist. Das heißt, wo Sein auf der einen Seite als Pol erscheint, ich bin für mich, ich bin still, ich bin zu Hause, ich meditiere und fühle mich gut, fühle mich aber dann manchmal einsam. Ja, das heißt, da ist dann eine Sehnsuchtsbewegung nach außen in die Fülle. Und wenn das äußere Leben, der Kontakt zu anderen, mit den anderen zu lachen, mit den anderen spazieren zu gehen, mit den anderen Quatsch zu machen, mit den anderen zu sprechen, mit dem anderen Sex zu haben, in dem Moment, wo diese Formen als getrennt von der Seinsebene erscheinen, entsteht Einsamkeit. Weil dann denkt das Ich, ja, ist es nicht wirklich wieder im Sein verankert, aber die Sehnsucht und die Identifikation mit dem Sein ist stärker als die mit der Identifikation mit der Fülle des Lebens. Aber es ist nicht wirklich im Sein verankert und gleichzeitig ist das Lebendige, also das Aufpulken der Formen, der Lebensformen und die ja auch Kontakt sind, da ist es, geht der Sog dahin. Und Einsamkeit ist oft ein Nichtbewältigtsein dieser Polarisierungen, dass es nicht wirklich integriert ist. Dass noch nicht, das ist jetzt eine Frage auch des Lichtkörpersystems, dass das System im Herzen im Moment gerade nicht balanciert ist. Also dass nicht klar ist, dass ich mit dem anderen auch im Sein verharren kann. Dass diese tiefe Liebe des zum So-Sein auch da ist, wenn ich mit dem anderen scherze oder wenn ich mit dem anderen Sex habe. Gerade bei Sex ist es ja zum Beispiel eine tiefe, tiefe Qualität, sexuelle Energie aus dem Sein, aus der einfachen Präsenz, so wie der Moment sich öffnet als Zeitlosigkeit, da sexuelle Handlung entstehen zu lassen. Das heißt, in dem Moment, wo sich, das ist meist übers Herz, wo über unser Herz eine Balance, eine Harmonie, Janam, das ist im Grunde Jana, Janamarga, die Weisheit, dass Leben und Sein nie getrennt ist und dass es nicht polarisiert ist. In dem Moment, wo das in uns gegenwärtig ist, kann Einsamkeit nicht sein. Das heißt, wann immer Einsamkeit auftaucht, ist es eine notwendige Ebene, eine Integrationsebene zwischen der Tiefe der Stille, ja, die mich satt macht, wo ich alles habe, wo keine Niedernis, keine Bedürftigkeit mehr ist, eine Integrationsebene zwischen diesem und das Gefühl, ich bin jetzt im vollen Leben. Und das Leben lebt mich und es ist viel los und viele innere und äußere Ereignisse. Wenn die Polarisierung wirklich nachlässt, wenn wirklich das Zusammenfallen von Leben und Sein im Herzen balanciert ist, dann ist keine Einsamkeit da.
Ja. Kannst du in dem Zusammenhang auch noch was über das Phänomen Körperkontakt sagen? Also ich erlebe so, dass ja, dass ich alleine auch sehr zufrieden sein kann, aber wenn über Wochen und Monate eben aus der geraden Lebenssituation heraus kein Körperkontakt da ist, dann ist da irgendwie ein Bedürfnis danach, eine Sehnsucht danach. Und wenn Körperkontakt, also wirklich Haut auf Haut passiert, dann ist da, das wird als nährend erlebt. Für mich.
Ja.
Ist das ein natürlicher menschlicher Zug oder ist das auch vielleicht eine Struktur aus der eigenen Geschichte oder ja?
Wahrscheinlich beides. Also das ist die menschliche Seite. Wir haben vorher ja gesagt, ein Teil von uns sitzt gern der Meier auf, um dieses Spiel des Lebens spielen zu können. Und es ist ja wirklich auch eine Kostbarkeit, Ewigkeit durch einen Körper, der sinnlich ist, der zutiefst materiell ist, ja, der zutiefst auch mit Gier und mit Lebensenergie, mit sexueller Energie zu tun haben kann, Welt und zu erfahren. Aber die Abspaltung zum Beispiel von sexueller Energie, von Lebensgier, ja, bleibt wirklich eine Abspaltung als Pool. Wir müssen die Gier transzendiert haben und die Lebenskraft nicht als Gier, sondern als freie Kraft, auch sexuelle Energie als freie Kraft kann vollkommen verschmelzen in der Ewigkeit und in der Transzendenz. Nur wenn eine Abspaltung da ist. Und in die Abspaltung hat eben was damit zu tun, dass wir uns oft als Körper eben erleben, primär als Körper. Und da fängt auch die Sehnsucht nach Körperkontakt an. Ja, das heißt, es kann eine sehr frühe Struktur sein. Das Baby ist ja noch sehr gesättigt, weil es in der Regel im universellen kreativen Bewusstsein schwingt. Und natürlich auch dieser stille Raum, der ja die innere Einheit des universellen Bewusstseins ausmacht, dieser stille Raum ja noch sehr stark ist beim Kind. Und plötzlich nimmt dann nach und nach Lebendigkeit, ist dann identisch mit Kontakt im Außen und mit dem Erforschen der Welt, wenn das Kind gehen kann. Und die ersten Kontakte, wo ein Ich erscheint, das Ich ist ja erst eine Frequenzwelle, ich habe es erlebt, so meist erst nach 3 Monaten erscheint das Ich als Frequenz, das heißt als Bewusstseinsfrequenz. Während ich glaube, dass das Körpergefühl, also dass erst diffus schon vorher da ist, als diffuse Form von Kontakt. Und wenn dann der Ich-Kern auftaucht, in dem ein Ich-Bewusstsein entsteht, entsteht eine Identifikation mit dem, was vorher ein wohliges Gefühl war. Und dieses wohlige Gefühl kann sowohl sich reflektieren, dass, wenn wir im Savadi sind, ist ja auch dieses Gefühl geborgen im Sein. Ja. Und es sättigt von meiner Erfahrung her auch die Körpersehnsucht und die Körperempfindung. Aber die andere Ausrichtung, dieses wohlige Gefühl, über einen zweiten Körper zu erleben, ist ja gerade in der frühen Kindheit sehr stark. Und meistens sind da ja Brüche drin. Ja, die Mutter kann dich nicht immer im Arm halten und kann nicht immer Körperkontakt zulassen, wenn du es gerade brauchst. Die ist auch mal weg oder geht plötzlich 8 Tage in Urlaub und du bist 3 Jahre und es kommt dir wieder eine Ewigkeit vor. Und es gibt keine frühkindliche Struktur in uns, die nicht diese Brüche hätte. Und die spielen natürlich, genau wie du sagst, eine große Rolle in Bezug auf Sehnsucht nach Hautkontakt. Für mich ist es einfach eine Ausdrucksform, die mehr mit der Ich-Du-Qualität, mit der Möglichkeit, einen anderen Körper, also meinen Körper und auch meine Körperlosigkeit, das heißt die Körperlichkeit, die Sinne, im Kontakt, im Verschmelzen mit einem anderen Körper, mit im Hautkontakt, mich fallen zu lassen ins Sein. Das ist im Grunde diese Kostbarkeit über den anderen Körper und durch den anderen Körper als Instrument, meine eigene innere Ereignislosigkeit, aber in diesem Wohlgefühl der Geborgenheit zu erfahren. Und ich finde, das ist eine der Geschenke, die uns ja die Möglichkeit, dass wir uns im anderen spiegeln können und dass wir unseren Körper überhaupt erst durch den anderen Körper in seinen ganzen Möglichkeiten erfahren können. Ja, dass der andere das Geschenk für mich ist, meinen eigenen Körper zu erforschen und spüren zu können, was an Körperempfindung da ist. Und wenn eine Herzverbindung, das ist jetzt der große Unterschied von Körperkontakt, der aus Gier kreiert wird, aus sexueller Biber, ja, da was ja auch eine Energie ist, die schön sein kann. Ich nenne das Fick, also einfach eine, wo der Kern wirklich im Sexuellen ist und auch das Zentrum da ist. Die Ausdehnung, also das Experimentieren und das Verschmelzen der Grundsubstanz des Körperlichen ist da, wo Körper und Geist eins sind. Da, wo der Körper sich auflösen kann in seiner tieferen Natur, dass da ein Energiefeld ist, dass da Fließen ist.
Und wo Herz dabei ist.
Und da muss das Herz. Genau, da muss das Herz dazu kommen. Da können wir nicht im Hara bleiben. Da können wir nicht in der Gier, in der Fick-Energie bleiben. Da muss ich das balancieren zwischen Sex und Herz. Und das ist natürlich eine Verschmelzung zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Frau und Frau, die ganz kostbar ist, finde ich. Und da kann eben Unendlichkeit auch auf diese Weise in der Begegnung mit dem anderen, kann Unendlichkeit in ein Körpersystem fließen und kann schlagartig sexuelle Energie in tantrisch-ekstatische Energie, die wirklich in der Stille zerfallen kann, verwandeln. Und alle diese Möglichkeiten haben wir in unserem Menschsein. Und alle diese Möglichkeiten haben wir sogar dann, wenn wir den Fokus im Körper haben. Aber den Geist müssen wir anerkennen. Das Wissen muss da sein, dass wir nicht Körper sind, sondern Geist.
Würdest du sagen, einer der Trends unserer Zeit ist jetzt, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen normaler werden und anerkannter werden? Und ich weiß nicht, ob
Nein. Also ich habe ja auch Philosophie studiert, mal eine Zeit lang, und in so vielen Texten, selbst bei Platon ganz unverhüllt, ist so das homoerotische Ebenen, auch in alten Texten und auch selbst in Sagenwelten, ja, die so den Grundmensch-Archetyp, ja, wie zu fassen versuchen, taucht immer wieder Homoerotik als sehr, sehr starke Kraft auf. Und ich glaube nur, dass heute vielleicht das, im Altertum, griechischen Altertum, war es sicher auch nicht tabuisiert, weil die Frau sehr abgewertet war. Selbst bei den Philosophen, bei Sokrates wird sie mit den Hunden auf eine Stelle, auf eine Stelle gesetzt. Und in dem Moment, wo man sagt, Hunde und Menschen sind, ist kein Unterschied, ist es natürlich keine Wertung mehr. Aber da war es eine Wertung. Das heißt, die Formen, auch die Formen der menschlichen Intelligenz, wie sie sich dann in einem philosophischen Text ausdrückt, waren sehr stark durch die Lebensform auch begrenzt. Das heißt, patriarchalisch, männliche Ebene hat vorgeherrscht. Und natürlich dann, wenn das patriarchalisch, wenn eine Seite überbetont ist, zum Beispiel die männliche Energie in der Wertigkeit, leidet natürlich die männliche Energie, aber auch die andere Seite, die weibliche. Und für mich sind homoerotische Ebenen eigentlich, gehören die zum menschlichen Bewusstsein dazu, weil sie eine Balance schaffen, wenn in einem System sich die Yin-Seite oder die Yang-Seite, das kann eine vorgeburtliche Prägung sein, in der Regel ist es das, bringt ein System als vorgeburtliche Prägung eine bestimmte Struktur mit in Bezug auf Yin und Yang, in Bezug auf die Lebendigkeit des sexuellen Ausdrucks in der weiblichen und in der männlichen Energie. Und für mich sind homoerotische Beziehungen einfach eine Heilung und eine Vervollkommnung der männlichen Kraft. Ja, und bei weiblichen erotischen Beziehungen ist es für mich eine Vervollkommnung der weiblichen Kraft. Das ist einfach für dieses System kostbarer, sich in eine Frau, wenn eine Frau sich in einer Frau spiegelt als Partnerin, ist das für dieses System kostbarer, eine kostbarere Lebenskraft, nämlich die Yin-Energie, die weibliche Energie, als Kernenergie des sexuellen Ausdrucks und des sexuellen Lebensenergie anzunehmen. Und bei Männern genauso. Ja. Das ist dann nochmal wieder gebrochen. Zum Beispiel das Thema Gewalt ist da eine sehr komplizierte Geschichte auch. Geht es auch oft um Aufarbeitung von männlicher Energie und Gewalt in homoerotischen Beziehungen. Das würde jetzt zu weit, oder in lesbischen Beziehungen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber für mich ist es Heilung und für mich ist es auch wieder, wie immer, ein Bewusstsein, was die innere Einheit verloren hat und was sich dabei ist, in einer bestimmten Qualität, zum Beispiel im Stoff, aus dem die Weiblichkeit ist oder im Stoff, aus dem die Männlichkeit ist. Und das ist für mich ein Bewusstsein in Einheitsfindung und in Vervollkommnung, was genau das angeht. Also im Grunde eine Heilbewegung.
Ich habe eine Frage noch in ein bisschen andere Richtung. Es gibt ja komplexe Zusammenhänge, sehr komplexe Zusammenhänge, wie zum Beispiel unser Wirtschafts- und unser Geldsystem, die aber unser gesamtes Leben sehr beeinflussen. Mhm. Und die Fähigkeit, diese Systeme zu durchschauen, haben nur ein Teil der Menschen. Würde ich sagen.
Wenn überhaupt einer das versteht. Ich glaube eher, das System beherrscht uns zum Teil, ja.
Ja, aber eben, wenn Verstehen da ist, vielleicht auch noch nicht mal vollständiges Verstehen, aber genau. Teilweise ja. Verstehen, ist damit praktisch eine Verantwortung verbunden, das zu kommunizieren, auch an Menschen, die vielleicht überhaupt kein Verständnis dafür haben, um eben Bewegung da reinzubringen, um Energie reinzubringen, um vielleicht aufzuklären und Veränderungen im weitesten Sinne dadurch in Gang zu setzen. Gibt es da sowas wie eine Verantwortung durch Verstehen?
Also die einfachste Lösung in Bezug auf Geld und unser Beherrschtwerden von Geld ist es, die Identifikation damit aufzugeben. Und die Identifikation mit Mangel aufzugeben. Und die Identifikation, dass Armut nicht Reichtum sein könnte. Und Reichtum nicht Armut. Also falsche Konzeptualisierung von der Polarisierung von Armut oder Reichtum. Der einfachste Schlüssel für mich ist Geld als Energie anzuerkennen. Und der einfachste Schlüssel ist für mich, und so lebe ich auch, ich finde, ich bin eine reiche Frau, ohne dass jetzt mein Konto riesige Summen, aber all mein Leben, auch als ich arbeitslos war, hatte mein Leben immer das, was meinem Ich auch wichtig war, also was mein System gebraucht hat. Und für mich hat wirklich Geld und Geldfluss viel mit der Freigabe, auch mit der Liebesfähigkeit, dass Leben Liebe ist und das Leben dich versorgt und das Leben dich liebt. Ja. Und es dazu auch materielle Versorgung gehört. Also auch da, finde ich, sitzen wir zu starr, der zu starren Trennung von Geld als Materie und dem Nichtverstehen, dass Materie auch Geld immer Geist ist, immer Energie ist, auf. Und dass wir da eine konzeptuell wirklich eine Veränderung wahrnehmen müssen. Wenn, du weißt es ja auch, wenn Leute energetisch im Fluss sind, ja, und sowas wie ein leuchtendes Kraftfeld, also wenn Schöpfung frei fließt, Tayasa, der Leuchtende, das Feinstoffliche wird ja auch der Leuchtende genannt, das es strahlt aus Menschen. Das sind Menschen, die Reichtum ausströmen lassen und die Reichtum auch manifestieren. Und zwar ein Reichtum, der nicht definiert ist, nur in der Geldmarsche. Ja. Von daher die innere Einheit, wirklich auch von Materie und von materiell versorgt sein, die innere Einheit mit dem, was du bist, ist wirklich wichtig zu verstehen, woher deine Geldprobleme kommen. Ja. Es ist die vollkommen falsche Ausrichtung unserer Gesellschaft, das Aufsitzen auf den dreidimensionalen Raum als Wahrheit zu nehmen und die Materie wirklich als Altarersatz zu nehmen. Das bewirkt, dass uns im Grunde Finanzmärkte beherrschen, ja, die vielleicht von Leuten, die keine Skrupel haben, mit virtuellen Ebenen, mit Geldmengen, die es gar nicht gibt, zu spielen, manipuliert werden. Ja, das sind einfach, letztendlich sind wir ein kollektives Bewusstsein und das taucht in unserem Bewusstsein aus und materialisiert sich, weil wir im Moment nicht in der Lage sind zu sehen, dass Materie eine Illusion ist. Wir denken noch nicht quantenmechanisch. Ja, wir haben, die ist 100 Jahre alt, die Quantenmechanik als Weltbild, als physikalisches Weltbild, aber wir leben sie noch nicht. Sie ist noch nicht im Bewusstsein. Und natürlich denke ich, da ist Verantwortung bei den Pädagogen, bei den Professoren, in den Schulsystemen, überhaupt das Gedankenebenen Veränderung zuzulassen. Und natürlich fände ich es schön, wenn Fachleute, sofern es welche gibt, ich bin mir da nicht sicher, ob nicht auch alle Finanzberater und alle Leute, die also jemand, der Ahnung hat, weil er die Finanzmärkte beobachtet und auch in den Fokus, seinen Lebenskern, seinen Lebensentwurf in diesen Welten hat, ist er natürlich ein Fachmann oder eine Fachfrau. Das ist klar. Aber unterliegt, wenn er nicht spirituell in der Wurzel ist, natürlich extrem auch dieser ganzen starken manipulativen Kraft und der Suggestion, die dann natürlich Materie als Geld, als Reichtum, als Macht ja annehmen kann. Und ich bezweifle, dass Fachleute nicht selber Opfer dieser Systeme sind in Bezug auf Begrenzungen, denen sie immer wieder unterliegen. Und für mich ist auch ein Opferverhalten, wenn eine Identifikation von so einem Finanzberater, wenn das in Macht und Gewalt gibt. Ja. Und das ist ja bei uns eine sehr, sehr enge Grenze. Geld und Materie und Macht und Gewalt. Und natürlich wäre es wunderbar, wenn Individuen oder Gruppierungen, Gemeinschaftsbanken, so wie es vielleicht die Volksbank mal eine war, von der Wertigkeit her, spirituelle Prinzipien, wie dass wir eins sind, dass Geld nicht Materie, sondern Energie ist, dass es fließen muss, dass es ein Rückfluss ist, dass Geben und Nehmen balanciert sein muss. Wenn es übers Herz ist, ist kein Unterschied zwischen Geben und Nehmen. Natürlich wäre das das Bewusstsein in diesen Ebenen zu verankern, die Voraussetzung für mehr soziale Gerechtigkeit oder Verteilung. Aber ich fürchte, das wird es nicht so sein. Es wird nicht so sein, weil ich nicht sehe, wo letztendlich, also ich sehe nicht, dass unsere Dimension eine andere Aufgabe hat, als letztlich Dualität zu zeigen und Dualität auszudrücken. Und die Möglichkeit natürlich zu sehen, dass sie eine Illusion ist, dass die dritte Dimension eine Illusion ist. Mit den Brillen im Kino wissen wir das ja schon, dass das unser Gehirn konstruiert. Also von daher, die Machtzentren liegen im Moment in einem letztendlich ereignislosen Raum von Hass und Gewalt. Das scheint mir Teil der dreidimensionalen Situation zu sein. Und transzendiert werden kann das ganz leicht, indem das Machtzentrum in der Einheit verlagert wird. Weil dann entsteht Allmacht von Schöpfung. Dann sind wir bei dem lebendigen Ausdruck des universellen Bewusstseins, das alle seine Formen gleichermaßen liebt und den Fokus gleichzeitig in allen Formen hat. Nicht in dieser extremen Ebene von Geld als Materie oder sogar Gewalt und Geld. Ich wüsste letztendlich keine Lösung, außer die schlagartig per Quantensprung die Bewusstseinsebene zu wechseln und auszusteigen aus der Identifikation mit dem Geld und zu verstehen, dass es Teil der Einheit werden kann. Dass es auch das sich wie alle Formen im Absoluten spiegeln kann und dann wird es leer.
Du hast eben gesagt, dass die Sichtweise der Dualität, also alles als dual anzusehen, dass das eben Teil der Erscheinung der dreidimensionalen Welt ist. Aber ist da nicht eine Grundtendenz zur Einheit, zur Bewusstwerdung, zum natürlichen Glücklichsein? Hat das Leben nicht einen Fluss dahin?
Ich denke, es kehrt immer wieder zurück. Also natürlich, weißt du, da wo wir eins sind, sind wir dimensionslos. Und das ist ja das, diese Fähigkeit, die wir in uns entdecken, wenn wir still sind. Dass es kein Problem ist, und zwar für alle Menschen, die dritte Dimension zu verlassen. Wenn wir sind, gibt es keine Dimensionen. Und da Leben ja nicht äußere Form ist, sondern aus der inneren Einheit entsteht aus dem einen Auge, aus dem einen Schöpfungsauge, aus Brahman, aus Brahma-Saguna, aus dem sich aus der Einheit verströmenden, vielformigen Fluss. Da das die tiefere Wahrheit ist, finden auch alle Formen, auch alle dreidimensionalen Formen immer wieder dahin zurück. Und ich nehme es eher wie Kreise wahr oder wie ein- und ausatembar. Ja, aber wichtig, finde ich, ist zu verstehen, dass wir selber ja wirklich nur da, wo wir projiziert sind auf die dritte Dimension, da, wo wir identifiziert sind mit den Straßenbahnen, mit unseren Großstädten, mit einer zunehmenden Zerstörung von Umweltebenen, dadurch Verstädterung und dass wir da nicht achtsam genug sind. All diese Dinge, in dem Moment, wo wir damit identifiziert sind, sind wir projiziert als Bewusstseins auf die Flächen, auf das Flächige, auf die flächigen Manifestationen, auf die Matrixebenen der dritten Dimension. Aber in dem Moment, wo ich still bin, ja, oder wo wir auch nur jetzt in unsere Körper sitzen auf dem Stuhl und ich spüre die Herzebene, die da ist, sind wir dimensionslos. Und genau aus dieser Fülle, ja, und aus dieser, dass die letztendlich, gibt ja auch ein altes Sprichwort, die Sonne bringt es an den Tag, in dem Fall die Einheitssonne. Ja, die Wahrheit setzt sich letztendlich durch. Und das ist, dass alles eins ist. Und alle Formen suchen sich da wieder. Und deshalb gibt es auch in der Buntheit auch unserer noch so als dual und als konflikthaftig und als sich widersprechend erscheinenden dritten Dimension gibt es immer wieder diese Einheitsebenen und die aus der Sehnsucht des Lebens sich selbst auf der tiefsten Ebene zu erkennen. Und das ist Einheit entstehen und die durch alle Systeme wirken. Durch alle Systeme, alle sehnen wir uns nach Einheit, sei es in der Sexualität, sei es, wie du es beschrieben hast, im Körperkontakt, sei es
im Geräusch vom Staubsauger.
Danke dir.
Ja, liebe Renate, vielen Dank, dass du wieder geantwortet hast aus deiner Weisheit heraus. Es war sehr schön oder ist sehr schön mit dir. Danke.
War mir eine Freude, lieber Situ, und ist auch schön, dass wir uns spiegeln können miteinander im Gespräch. Eine der schönen Formen, die ausgerichtet ist und leicht wieder zerfallen und entstehen kann. Ich danke dir auch sehr.
Danke.